Es freut mich, dass wir das Studium über die Botschaft des Hebräerbriefes fortsetzen können und heute zu einem Abschluss bringen. Wir haben den Untertitel »Bleibt fest in brüderlicher Liebe«. Ja, ich hoffe, dass dieses Studium uns dahin gebracht hat, zu wissen, wie wir das Bedürfnis nach Liebe stillen, so dass wir nach außen zeigen können, dass wir tatsächlich die Kinder des lebendigen Gottes sind. Weil Gott ist Liebe. Dadurch käme ja ein großer Kontrast zu dem, was heute in der Welt geschieht, hervor. Man würde sehen, es gibt Menschen, die gewaltfrei leben und die das, den Grundsatz verstanden haben, dass man das Böse nur mit Gutem überwinden kann. Wir erinnern uns, dass wir in einer Not sind, nämlich dass der Selbstbetrug der Sünde uns einnimmt. Und wir wollen den losbekommen, damit wir einziehen können in das himmlische Jerusalem. Und bevor das geschehen kann, ist es unsere Aufgabe, dieser Welt, dieses Licht der brüderlichen Liebe, die letzte Einladung, aber auch Warnung zu bringen. Der Inhalt ist eindeutig das Wort Gottes. Es ist der Aufwand Gottes, durch das Senden der Propheten, der Engel seines Sohnes zum Opfer, zum Hohepriester und zum Richter, damit jeder, der es glaubt, errettet wird. Das Wort Gottes ist das, was letztendlich die Liebe ausmacht und ausdrückt. Erinnern wir uns noch einmal, wir sind alle geboren mit einem Herzen, in dem nichts Gutes ist. Und das kommt heute sehr deutlich in der Welt zum Vorschein. Die einzige Lösung, die Gott hatte, war, dass er selbst Mensch wird, das heißt die Menschheit aufnimmt und in das Menschengeist hineinkommt und dieses Böse, was in unserem Geist ist, in sich selbst opfert, verbrennt, zerstört am Kreuz und nachdem der ganze Mensch stirbt, einen neuen Menschen schafft, der vollkommene neue Mensch, den Christus geschaffen hat bei seiner Auferstehung. Er ist unser Erbe als Hohepriester und König und wir sind und werden durch ihn auch zu Priestern und Königen gemacht, weil er gibt uns ein Testament, einen neuen Bund, eine Verheißung, dass wir durch seinen Dienst im Tempel errettet werden können, das heißt, anwenden können das Kreuz in unserem Leben und eine neue Identität, das neue Leben aufnehmen und somit wieder im Gesetz Gottes leben, nämlich zurückkommen zur Vollkommenheit, damit wir einziehen sehr bald in das verheißene äußere Erbe, nämlich das ewige Leben in die ewige Heimat. Aber unterwegs dahin gibt es Gefahren. Und der Apostel Paulus hat diese Gefahren uns gezeigt bei dem Volke Israel. Das Volk Israel wurde befreit aus Ägypten und war unterwegs zum verheißenen Land. Sie hatten genug Glauben, um aus Ägypten auszuziehen. Sie hatten aber zu wenig Glauben bei der letzten Prüfung, bevor sie einzogen, das verheißene Land zu haben. So, dieser Glaube, der ihnen fehlte, war das Verhängnis für viele. Und so mussten die meisten, die aus Ägypten ausgezogen sind, in der Wüste sterben, ohne dass sie je das verheißene Land gesehen haben. Und das nimmt Paulus als Warnung für uns. Uns, die wir auf dem Weg sind zum himmlischen Jerusalem. Wir, die wir begonnen haben mit der Neugeburt und sind zum Teil schon durchs Leben gegangen und befinden uns jetzt bei der Prüfung vor dem Einzug. Und die Frage ist, wird unser Glaube ausreichen? Wird er uns tragen können durch diese Zeit, in der wir eingegangen sind, in die Endzeit? Wir leben in den letzten 2 Jahren in dieser Prüfungszeit. Und wir werden bald noch mehr geprüft werden oder sind schon dabei. Es geht ja nur noch stärker hinein. Das, was bis jetzt war, war mehr eine geistige Prüfung. Und jetzt geht es natürlich auch auf physischer Ebene weiter mit Drangsal, das heißt mit Hunger und Not und Krieg und Elend, was die Menschheit hervorbringt durch den Unglauben, der darin ist. Und wir, als die, die wir glauben, müssen feststehen, damit wir einziehen und nicht verzagen, kurz vor dem Ziel. So, noch einmal das Werk des Glaubens an den Erlöser. Christus kam in unser Leben. Er addierte seiner Gottheit den Menschen, Fleisch und Blut, und stand auf aus dem Grab als der nach dem Geist geborene Mensch. Ich und du, wir alle sind als Fleisch und Blut geboren, und durch unseren Hohepriester und Erlöser können wir durch den Glauben zu dem Menschen werden, der nach dem Geist geboren ist. Und Paulus sagt es so schön in Hebräer 3, 14, denn wir sind Christi teilhaftig geworden, so wie anders das angefangene Wesen bis ans Ende fest behalten. Es geht also um die Ausdauer des Glaubens. Und Glaube wird geprüft und muss wachsen. Und ich habe in den letzten Stunden, in diesen 12 Vorträgen, ausgespart die an sich stärkste Warnung, die hier im Hebräerbrief zu finden ist. Ich finde sie sonst nirgends so deutlich wie in diesem Brief an uns. Und wir wollen jetzt diese Warnung uns anschauen. Hebräer 3, 8 und 10. So verstocket eure Herzen nicht, wie geschah in der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste. Darum ward ich entrüstet über dieses Geschlecht und sprach, immerdar irren sie mit dem Herzen, aber sie erkannten meine Wege nicht. Das ist das alte Israel. Passt es auch für uns heute? Hebräer 3, 12 bis 13. Seht zu, liebe Brüder, dass nicht jemand unter euch ein arges, ungläubiges Herz habe, das da abtrete von dem lebendigen Gott, sondern ermahnet euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch Betrug der Sünde. Das heißt, der Paulus beschreibt hier einen Prozess der Verstockung, der durch den Betrug der Sünde entsteht. So verstocket eure Herzen nicht. Es ist also die Gefahr, dass obwohl wir aus Ägypten sozusagen ausgezogen sind, obwohl wir unterwegs sind ins verheißene Land, zur Einnahme der Verheißung, so kann es passieren, dass jemand verstockt wird durch den Betrug des Herzens, durch den Betrug der Sünde in seinem Herzen. So Verstockung. Dann als nächstes Hebräer 6, 4 bis 6. Denn es ist unmöglich, die so einmal erleuchtet sind und geschmeckt haben die himmlische Gabe und teilhaftig geworden sind des Heiligen Geistes und geschmeckt haben das gütige Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt, wo sie abfallen, wiederum zu erneuern zur Buße, als die sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und für Spott halten. Ja, das ist die wohl schlimmste Warnung, die hier in der Heiligen Schrift zu finden ist. Es macht deutlich, dass jemand, der einmal erleuchtet ist, das ist neugeboren ist, der geschmeckt hat die himmlische Gabe und teilhaftig worden ist des Heiligen Geistes und das gütige Wort Gottes geschmeckt hat und auch die Kraft der zukünftigen Welt, das heißt, er wurde befreit von seinem alten Leben, wo er wieder abfällt, dass er wieder zurückkommen kann zur Buße. Nun ist es wichtig zu verstehen, Paulus spricht von einem absoluten Zustand. Das heißt, die Menschen, die ich meistens begegne, die sagen, ja, ich bin zu weit gegangen, sind nicht zu weit gegangen, weil sie verstehen ja gar nicht ihr Wesen und was es bedeutet, einmal erleuchtet, geschmeckt haben die himmlische Gabe, teilhaftig geworden sind des Heiligen Geistes. Die haben das nie geschmeckt. Sind aber der Meinung, durch irgendeine Gefühlserfahrung vielleicht, dass sie das hatten und jetzt haben sie es verloren und jetzt denken sie, sie können nicht mehr zurücktreten. Hier geht es um eine tatsächliche Befreiung eines Menschen und ich nehme manchmal meine Neugeburt, meine Bekehrungserfahrung, die ich sehr für außergewöhnlich achte, in dem Sinne, dass Gott mich in einer Sekunde befreit hat von allen meinen Süchten der Vergangenheit, wo er mir inneren Frieden geschenkt hat, der mich bisher nicht verlassen hat. Ich habe geschmeckt die himmlische Gabe. Ich habe den Heiligen Geist bekommen. Das gütige Wort Gottes seit 19 Jahren. Und auch die Kraft der zukünftigen Welt, das heißt die Überwindung über die Dinge, wo ich eingesehen habe, wo mir Gott Kraft gegeben hat zu überwinden. Wenn ich hier jetzt mich umdrehen würde und wieder zurückgehen, das wäre das Dümmste. Aber es wäre auch das reinst Unmöglichste. Weil warum sollte jemand, der einmal erleuchtet ist, der geschmeckt hat die himmlische Gabe, der teilhaftig geworden ist des Heiligen Geistes, nochmals in das zurückgehen, was er ihn so gequält hat sein Leben lang, bis dahin? Es ist nicht denkbar. Ich denke fast, es ist unmöglich. Deshalb schreibt hier Paulus es als Warnung. Ich denke kaum, dass jemand, der das erlebt hat, zurückfahren kann. Aber ich will nicht sagen, dass es ganz unmöglich ist. Aber es ist etwas, was ich mir nicht denken kann. Dass man, wenn man Gott geschmeckt hat, wenn man Gott in seinem Leben über so viele Jahre erfahren hat, was sollte einen dazu bringen, zurückzugehen, den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und für Spott halten? Wie soll das möglich sein? Ich denke, das ist eine sehr ernste Warnung, aber auf der anderen Seite denke ich, es ist fast unmöglich, dass das geschieht. Und der Paulus bringt dieses Bild des Regens. Er sagt, wenn es regnet, dann bringt der Regen, wenn er auf die Erde fällt, für die Erde anpflanzen, Segen, wenn das, was wächst, zur Nahrung gut ist. Wenn aber etwas wächst, was Dorn und Disteln trägt, dann kann das nicht zur Nahrung helfen und dann ist das zum Fluch. Das heißt, wenn Gottes Regen, der Heilige Geist, das neue Leben, Frucht bringt in unserem Leben, dann ist das ein Segen. Wenn es aber keine Frucht bringt, dann muss es ein Fluch sein. Und das ist wichtig. Er vergleicht diesen Zustand des alten oder des nicht Fruchtbringenden mit dem fruchtbringenden Menschen, das abhängig ist vom Regen. Die nächste Gefahr auf dem Weg zur Vollkommenheit in Hebräer 10, 26, 28. Denn so wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir fürder kein anderes Opfer mehr für die Sünden, sondern ein schreckliches Warten des Gerichts und des Feuereifers, der die Widersacher verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz Mose bricht, der muss sterben ohne Barmherzigkeit durch zwei oder drei Zeugen. Wie viel mehr, meint ihr, Ärgerstrafe wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Testaments unrein achtet, durch welches er geheiligt ist und den Geist der Gnade schmäht. Denn wir kennen den, der da sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten. Und abermals, der Herr wird sein Volk richten. Schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. So, das ist die andere Warnung, die sagt, wenn wir mutwillig sündigen. Das heißt, ein mutwillige Sünde ist eine Sünde, die man tut, wenn man befreit ist. Das heißt, man ist nicht mehr ein Sklave. Man hat sozusagen die Wahl, man ist befreit und geht dennoch zurück. Das ist so ähnlich wie die vorige Warnung, dass, wenn man einmal erleuchtet ist, sich wieder zurückkehrt, dann gibt es kein Opfer mehr für diese Sünde. Und Hebräer 12, 15 bis 17, und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch dieselbe verunreinigt werden, dass nicht jemand sei ein Hure oder ein Gottloser wie Esau, der um eine Speise willen seine Erstgeburt verkaufte, wisset aber, dass er hernach, da er den Segen ererben wollte, verworfen ward, denn er fand keinen Raum zu Buße, wiewohl er sie mit Tränen suchte. Das ist jetzt ein Beispiel für jemand, der ein Gottloser war, der nicht erleuchtet war. Der Esau war nie erleuchtet. Aber er war ein Mensch, der abgelehnt hat die Gnade Gottes, indem er seine Erstgeburt verkauft. Und als er dann den Segen haben wollte, war er verworfen, denn er fand keinen Raum zur Buße, weil er hat es vernachlässigt. Er hat Gottes Gnade versäumt. Das heißt, die Zeit, wo er hätte die Gnade annehmen können, ist vorbeigegangen. Und jetzt war er verstockt in seinem Herzen und kann nicht mehr zurück, auch wenn er meint, er könne, wolle zurück. Dabei war ja seine Buße nicht eine Buße von der Tat, dass er seine Erstgeburt verkaufte, sondern weil er keinen Segen hatte. So, das ist ein Beispiel eines Menschen, der nicht bekehrt war, aber der die Gnade versäumt hat. Ich würde hier auch den Judas Ischariot, der Jesus verkaufte, er ist es, der genau diesen Weg des Esau ging, der ein Gottloser war, der die Gnade Gottes versäumte in Jesus Christus, der seine eigenen Pläne hatte, der nicht erleuchtet war, aber die Chance verpasste und hinging und Jesus verriet. Dann als letztes, seht zu, dass ihr den nicht abweiset, der da redet, denn so jene nicht entflohen sind, die ihn abwiesen, da er auf Erden redete, viel weniger wir, so wir den abweisen, der vom Himmel redet, dessen Stimme zu der Zeit die Erde bewegte, nun aber verheißt er und spricht, noch einmal will ich bewegen, nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Darum, dieweil wir empfangen ein unbeweglich Reich, haben wir Gnade, durch welche wir sollen Gott dienen, ihm zu gefallen mit Zucht und Furcht. Denn unser Gott ist ein verzehrend Feuer. Hier ist jetzt die Gefahr, dass wir abweisen den, der da redet. Und wiederum warnt er, dass die nicht entflohen sind, die ihn abwiesen, als er auf Erden war. Und jetzt, wenn er die Erde und auch den Himmel bewegen wird, das passiert und wird passieren in unseren Tagen, dann darum, dieweil wir empfangen ein unbeweglich Reich, haben wir Gnade, durch welche wir sollen Gott dienen, ihm zu gefallen mit Zucht und Furcht. So, wir brauchen eine Festigkeit. Wir müssen Gott kennen. Wir müssen wissen, dass wir von ihm alleine abhängig sind, weil das ist Zucht und Furcht. Die Furcht oder das, wo ich von Gott abhängig bin, das macht mir keine Angst. Aber ich fürchte, dass ich nicht von jemand anders abhängig bin, außer von Gott. Und jetzt in diesem Beweglichen werden wir geprüft, ist Gott unsere einzige Abhängigkeit oder haben wir andere Menschen und Arbeitsstelle und so weiter als Abhängigkeit. Denn unser Gott ist ein verzehrend Feuer. So, wir sollen wissen, dass der ihn abweist, dann auch am Ende das erntet, was er getan hat. Und wir müssen wissen, dass Gott und dass die Haltung eines Menschen nie eine neutrale sein kann. Er kann entweder ein Kind Gottes sein oder ein Nicht-Kind Gottes sein. Und für jeden, der nicht ein Kind Gottes ist, ist Gott ein verzehrend Feuer. Weil es ist unmöglich, wenn Gott alle diese, diese Angebote gemacht hat für uns. Es ist nichts, was er versäumt hat, nicht zu tun, um uns zu erlösen. Und wir weisen ihn ab. Dann kann er uns nicht helfen. Und das Ende ist und bleibt der Tod. So fassen wir diese Warnungen zusammen. Verstockung des Herzens. Abfall nach der Erleuchtung, nach der wahren Bekehrung. Das mutwillige Sündigen. Und hier möchte ich nochmal deutlich machen. Es wird ganz klar, dass niemand letztendlich mutwillig sündigt. Das heißt, das mutwillige Sündigen ist nur möglich, nachdem jemand erleuchtet war, nachdem er befreit war. Bis dahin sündigt jeder, weil er nichts dafür kann. Versäumnis der Gnade Gottes. Der Esau hat es versäumt. Er war gottlos, hat Gott nie gesucht, ist nie von Gott erleuchtet und er war nicht angezogen von ihm. Und dann dort, wo Gott alles anbietet, dass man ihn dann abweist, das ist eine Katastrophe. Und die Frage, die man sich so stellt, wie kann so etwas zustande kommen, dass man sein Herz verstockt? Und ich möchte ein wenig anhand der Funktionen unseres Geistes das erklären, sodass wir ein Bild haben davon. So, der Geist des Menschen hat eine Identität, er muss sich selbst versorgen, ich glaube, das wissen wir. Er hat ein Bedürfnis nach Liebe. Die Liebe befindet sich im Wort Gottes, weil die Liebe ist eine geistige Information und kommt nur von Gott. Sie muss durch den Glauben aufgenommen werden und dadurch entsteht eine Bindung zu Gott im Vertrauen. Das ist das unveränderbare Gesetz Gottes. Das ist die Abhängigkeit, in der jeder Mensch ist. Und dann sind wir ja nicht für uns gemacht worden, weil wenn wir Gottes Wort als erstes Bedürfnis haben, dann gibt uns das die Kraft, dass wir mit unserem Willen der Umwelt und den Menschen dienen können. Dass wir miteinander tun, wozu Gott uns berufen hat und geschaffen hat, es zu tun. Das ist der grobe Aufbau des Geistes des Menschen, sein Bedürfnis, wie er Dinge aufnimmt und wie er Dinge tut. So, jetzt Adam und Eva täuschen sich selbst. Und da ja die Sünde in einem Geist passiert, kann Gott das nicht verhindern. Sie dürfen in sich selbst alles tun, weil sie können ja nur von innen aus sich steuern und versorgen. Wie es geschah, dass sie sich täuschten, ist nicht erklärbar. Aber sie übernahmen oder stellten Gott in Frage in sich selbst. Sie täuschten sich selbst. Dadurch brachen sie das Gesetz Gottes, dadurch trennten sie sich von Gott und taten anstelle Gottes Satan und die Menschen. Und damit waren sie jetzt in einer falschen Abhängigkeit. Das ist der Zustand eines jeden Menschen, wie wir geboren werden nach Adam und Eva. Wir täuschen uns in uns selbst, wir können uns an Gott nicht binden, wir sind in einer kompletten falschen Abhängigkeit. Und während wir so geboren sind, bringt Gott uns eine Erlösung. Wir sind noch nicht ganz verstockt, erst ein Teil. Wir haben also noch die Möglichkeit, das soll diese rote Streifen darstellen, Gottes Gnade anzunehmen. Und hier bietet uns Gott den neuen Menschen an, der nach dem Geist geborene Christus ist das Leben, was Gott uns anbietet. Und wir können das jetzt durch Glauben und Vertrauen aufnehmen. Aber wenn wir es nicht aufnehmen durch Glauben und Vertrauen, wenn wir dem Worte Gottes und demjenigen widerstehen, dann mit der Zeit wird der Geist immer verstockter in seinem Herzen, in seinem Inneren, bis er völlig schwarz ist, bis er völlig verstockt ist. Das ist der Prozess des Menschen, der verstockt ist. Und es gibt zwei Arten von Verstockung. Das heißt, dass man immer tiefer geht in diesem Prozess, bis es kein Zurück mehr gibt. Die Verstockung, dass man Jesus nie aufgenommen hat. Und an sich gibt es nicht zwei Arten, sondern nur eine Art von Verstockung, weil derjenige, der Jesus einmal aufgenommen hat, gibt ihn ja wieder frei, indem er mutwillig sündigt. Und das, denke ich, ist eine sehr schwierige Situation. Oder nicht, ich sage jetzt mal, wirklich nachvollziehbar. Aber wir wollen sie anschauen. Gott bietet die Erlösung an einen Menschen. Er glaubt und vertraut und nimmt das Leben auf. Und jetzt ist natürlich ein Kampf da. Das neue Leben muss das alte überwinden. Und aus irgendeinem Grunde nimmt er sein Glauben und Vertrauen von Gott weg und fällt ab nach der Erleuchtung. Und damit ist sein Geist komplett in Dunkelheit. Es gibt keine zweimalige Erleuchtung. So, Adam und Eva sündigen, weil sie sich selbst täuschen. Und die Sünde ist die Folge der Selbsttäuschung. Aber jetzt kommt man in den Genuss der Erleuchtung. Das heißt, man sieht die Wahrheit und man lebt in der Wahrheit. Man lebt mit Gott. Wenn man jetzt dieses neue Leben wieder wegtut, womit soll Gott uns dann noch erlösen? Es gibt keine zweimalige Erleuchtung. Es gibt es nicht. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns bewusst werden, ja, der Gefahr, dass man einfach mit dem, was Gott einem gegeben hat, leichtsinnig umgeht. Jesus spricht von diesen vier Böden in seinem Gleichnis vom Seemann in Matthäus 13, 3 bis 8 und 18 bis 23. Da geht ein Seemann aus und die Saat fällt auf einen Weg, der ist festgebunden, da kann der Same nicht reingehen. Und dann fällt er auch auf steinigen Boden, denn der steinige Boden hat Ritzen, wie ihr seht, und da kann was herauskommen und wachsen, aber es hat keine Wurzel, es kann keine Frucht bringen. Dann fällt so manches unter Disteln und Dornen und es kann auch nicht wirklich wachsen und kann keine Frucht bringen. Nur auf dem vierten Boden, wo das gute Feld ist, dort bringt es 30-fach und 60- und 100-fach die Frucht. So, der erste Boden bringt keine Frucht, dort kommen die Vögel und nehmen den Samen wieder fort. Das ist ein Herz, so wie Esaus und Judas. Da hat man versucht, was reinzutun, aber es ist keine Frucht. Oder der Same ist nicht mal reingegangen. Jetzt gibt es Böden, die zwei Böden, das steinige und das unter die Disteln und Dornen, das zwischen das Unkraut gefallene. Das ist, wie Jesus erklärt, das sind die Sorgen des Lebens oder die Sucht des Genusses, dass man dann wieder dahin geht. Diese zwei Böden, wo der Samen aufgeht, ist schwierig jetzt zu benennen, ob diese jetzt bekehrt sind, wirklich bekehrt oder nicht wirklich bekehrt sind. Ob die Bekehrung nur ja, nicht in die Tiefe ging, sondern nur ein, ja, man hat ein bisschen was angenommen, aber man hat nicht wirklich das neue Leben angenommen. Wir werden es eines Tages wissen, ob diese Menschen jetzt befreit wurden und deshalb sich verstockt haben oder sie abgefallen, weil sie mutwillig gesündigt haben. Ich denke eher nicht. Ich denke, dass ihre Bekehrung einfach nicht eine wirkliche Bekehrung war. Aber es ist ein Gleichnis. Es soll uns zeigen, dass nur dann, wenn das Herz den Samen aufnimmt, wenn es eine Zusammenarbeit mit Gott gibt, dann kann dort auch Frucht entstehen. So Was für ein Boden bist du? Ich hoffe, dass wir alle dieser Boden sind, in deren Leben viel Frucht gebracht wird. Dieser Boden, der das Kapitel 13 quasi zusammenfasst, der deutlich macht, bleibet fest in der brüderlichen Liebe. Und in Vers 14, Vers 13, so lasst uns nun hinausgehen außer dem Lager und die Schmach Christi tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. So lasst uns nun opfern durch ihn das Lobopfer Gott alle Zeit. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Das ist die Frucht, die wir bringen sollen. Weil wir haben ja eine Erfahrung mit ihm. Wir können seinen Namen bekennen. Weil wenn unsere Lippen Frucht bringen von dem Leben, das wir aufgenommen haben, von dem neuen Leben, dann werden viele Menschen in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte errettet werden. Und er schließt ab mit diesem schönen Text: Der Gott aber des Friedens, der von den Toten aufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut des ewigen Testaments, unseren Herrn Jesum, der mache euch fertig, in allem guten Werk zu tun seinen Willen und schaffe in euch, was vor ihm gefällig ist, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist das, was der Hebräerbrief in unserem Leben vollbringen soll. Das ist das, was das Wort Gottes und unsere Zusammenarbeit mit ihm erreichen soll. So fassen wir noch einmal zusammen. Adam fällt ab von Gott und lässt sich verführen und fällt in das Reich des Todes und der Finsternis und muss Satan anbeten. Und alle Nachkommen haben keine Wahl, außer ihn anzubeten. Christus kommt in das Leben des Adams hinein und macht in sich selbst die Befreiung von dem Irrtum im Herzen und er opfert ein reines Opfer und er steht auf als neuer Mensch, als der zweite Adam mit einer völlig neuen Identität. Damit geht er in das himmlische Heiligtum, um dort den Dienst zu vollbringen an unseren Herzen. Ich und du haben irgendwann mal den Weg mit ihm begonnen, sind von neuem geboren worden. Und wir wollen mit ihm diesen Weg bis zum Ende gehen. Aber wie wir gehört haben, wir haben einen Feind, der kommt und möchte uns natürlich verführen. Aber solange unser Herz sich nicht verführen lässt, das heißt, solange wir nicht eingehen in die Selbsttäuschung, kann auch von außen die Täuschung an uns nicht herankommen. Er kommt sowohl mit einer falschen Lehre als auch mit falschen Gesetzen des Staates, um das zu vollbringen, dass eine Weltregierung entsteht, dass Menschen sich alle unter eine Herrschaft setzen. Und es ist ja so vorhergesagt. Es wird gelingen, aber nur für eine kurze Zeit. Und damit sie das erreichen, haben wir gesehen, das Bild des Tieres, den Götzen, der jetzt irgendwie durch den Krieg in den Hintergrund gekommen ist, aber glaubt gar nicht, dass er weg ist. Er ist das, was zum gewissen Zeitpunkt hervorkommen wird und mit dem Krieg zusammen, mit der Hungersnot, mit den schwierigen Zeiten, die auf uns zukommen, werden wir geprüft werden, wo unser Glaube steht. Und jeder, der nicht feststeht, wird sich dem System unterstellen und das Mahlzeichen eine neue Identität aufnehmen, und zwar die Zahl des Tieres. Man wird eine neue Identität angeboten bekommen. Und wenn jemand diese aufnimmt an Hand oder Stirn, dann ist er für immer verloren. So, wir stehen mitten in diesem Endkampf. Und unser Glaube muss ein vollkommener Glaube sein. Mein Glaube muss ein vollkommener Glaube sein. Die Zeiten stehen auf Sturm. Aber wir müssen da durch. All diese Dinge, die jetzt passieren, mit dem Götzen, mit dem Krieg, mit der Not, ist etwas, was nicht nur das Innere des Menschen offenbart, aber das auch zeigt, ob jemand wirklich gefestigt ist in der Liebe Gottes. Sind wir für Krieg? Natürlich nicht. Weil könnte man mit dem Bösen das Böse bekämpfen, dann hätte ja das Böse gesiegt über das Gute. Aber Gott ist gut und niemand kann ihn verändern. Ja, das Böse wird vernichtet und Gott wird ein gerechter Richter sein. Aber nicht bevor jeder die Möglichkeit hatte, frei zu werden von dem Bösen, mit dem er in seinem Herzen geboren wurde. Gott hat alles getan. Er ist der Erfinder der Erlösung. Und wenn er der Erfinder der Erlösung ist, dann, wir sind ja nicht zu ihm gekommen und haben gesagt, erlöse uns. Nein, er hat gesagt, komm, ich habe etwas gemacht, dass du frei sein kannst. Er ist der Erfinder der Erlösung. Aber er kann niemanden erlösen, wer nicht die Erlösung liebt, mit ihr einverstanden ist und sagt, ah, das Böse mit Gutem zu überwinden, ist der einzige Weg, aus jedem Konflikt rauszukommen. Da bin ich bereit dazu. Und jetzt zeigt sich, in diesen letzten 2 Jahren hat sich gezeigt, dass die Christen völlig versagt haben. Und auch die anderen Religionen. Weil sie beugen sich einem fremden Gott und fürchten ihn. Und jetzt kommt ein, und sie haben bewiesen, dass sie lieblos sind. Sie haben diskriminiert, sie haben Menschen ausgeschlossen, aufgrund eines äußeren Zeichens. Noch nicht das Mahlzeichen, aber des äußeren Zeichens haben sie Menschen einfach diskriminiert. Und tun es noch immer. Oder auf, ob sie sich das Serum gegeben haben oder nicht. Was spielt das für eine Rolle? Der Nächste muss keine Bedingungen erfüllen, dass man ihn liebt. Aber nicht so bei den Christen. Da kann man nur Gottesdienst feiern, wenn man ein äußeres Zeichen trägt und wenn man natürlich nicht gefährlich ist für seinen Nächsten. Und jetzt kommt das Nächste und das offenbart wiederum, wie tief der Mensch gefallen ist und wie weit er von Gott ist, der sich Christ nennt, dass man den Krieg für gut hält. Und dass man sagt, jetzt muss man eingreifen. Und man hat ja dann in der Bibel vielleicht viele Beispiele, wo man sagt, schau, man muss mit Gewalt vorgehen. Aber der hat nicht verstanden, um was es geht. Im ganzen großen Kampf seit Adam bis heute hat Gott Gericht gehalten, hin und wieder, wo es nicht mehr weiterging. Und hat einen Schlussstrich gemacht zu Noahs Zeiten mit Sodom und Gomorra. Und er wird auch mit dieser Welt einen Schlussstrich machen, wenn niemand mehr erlöst werden kann und jeder sich endgültig entschieden hat. Aber es muss jetzt durch die äußeren Umstände alles herauskommen, was in uns ist. Und sind wir gewaltvoll? Wollen wir das Gute erzwingen? Ganz egal. Wir sagen, das sind ja Sanktionen. Wir sagen, das sind Konsequenzen. Das sind nicht Konsequenzen. Das sind Zwangsmaßnahmen, die aber wiederum nicht den Feind treffen, sondern einen selbst. Weil jeder, der dem anderen eine Grube gräbt, fällt am Ende selbst hinein. So, wo stehst du mit deinem Herzen in diesen letzten Tagen? Bist du in der brüderlichen Liebe? Bleibet fest in der brüderlichen Liebe? Sind wir alle Brüder und Schwestern? Oder haben wir, sind die unterschiedlichen Nationen nicht Brüder und Schwestern? Die Diskriminierung, die jetzt zusätzlich gekommen ist, aufgrund einer ethnischen Herkunft, ist ein klares Bild, dass im Herzen des Menschen genau das herauskommt, oder das, was herauskommt, im Herzen des Menschen ist. Wir haben in diesen 2 Jahren mitgemacht mit dem Falschen. Wie wird es sein jetzt, in dieser Krise? Werden wir hier auch mit dem Falschen mitmachen? Oder haben wir die Lektion gelernt, der brüderlichen Liebe? Die Dinge werden kommen. Wir werden in große Not kommen. Werden wir unser letztes Brot teilen? Oder werden wir es für uns behalten? Das sind Fragen, die entstehen werden, mit denen wir konfrontiert werden. Ja, der Herr kommt. Er wird sehr bald kommen. Weil er liebt nicht, dass das noch weiter geht. Aber er braucht ein Volk, das die Welt erleuchtet. Mit ihrem vollkommenen Glauben. Das diesen krassen Kontrast herstellen kann. Zwischen denen, die nicht mit Gott sind, die nicht in der Liebe Gottes sind. Und wir, dass man sieht, dass wir in der Liebe Gottes sind. So dass wir seinen Weg vorbereiten, dass er kommt als König aller Könige und Herr aller Herren. Und er wird dann sein Kommen vorbereiten, aus dem himmlischen Heiligtum austreten, wenn es niemanden mehr gibt, den er erlösen kann. Und wenn niemand mehr da sein wird, der abfallen kann. Die versiegelt sind für die Ewigkeit, können nicht mehr abfallen. Und die versiegelt sind für den ewigen Tod, können sich nicht mehr bekehren. Dann hat er sein Werk so weit vollendet. Und dann kann er kommen, um jedem den Lohn zu bringen, nachdem er gegangen ist. Den einen das ewige Leben, den anderen den Tod. Möge Gott uns gnädiglich sein, dass wir seine Gnade nicht versäumen. Dass wir ernst machen mit ihm. Aber nicht einen Ernst aus Angst, weil das ist kein Ernst. Das ist nur ein Umstandshandeln. Gott möchte nur einen Dienst aus Überzeugung. Er möchte, dass wir lieben, was er liebt. Er möchte, dass wir uns mit ihm identifizieren und sagen, ja, Gott, so wie du handelst, wie deine Liebe es ausdrückt in der Bergpredigt, so wollen wir leben. Wir können es zwar noch nicht, weil wir diesen Irrtum im Herzen haben, aber wir wollen. Wir sind verliebt in deine Art. Und wir wollen nach dieser Art leben und gehen. Das wird uns tragen durch diese Zeit. Weil wir haben hier eine schöne Verheißung in diesem letzten Kapitel 13. Es sagt, ab Vers 5, der Wandel sei ohne Geiz und lasset euch genügen an dem, was da ist. Denn er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen, noch vergessen. Also, dass wir dürfen sagen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was sollte mir ein Mensch tun? Das ist eines der großen Verheißungen, die ich nie loslassen möchte. Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen, noch vergessen. Und an diesem Wort will ich festhalten, dass es mich trägt durch diese Zeit, die da kommt. Weil er ist treu, der es verheißen hat. Ich will dich nicht verlassen, noch vergessen. Er ist unser Helfer. Menschen können uns da nichts tun, was nicht nach seinem Willen ist. So, lasset uns an dieser Verheißung festhalten und den Weg mit ihm gehen und ihn bald sehen, wenn er kommt in den Wolken des Himmels. Amen.